Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Eine Stadt namens Verwirrung. Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Nach dem ersten Engel, den wir betrachtet haben in den letzten Stunden, folgt jetzt der zweite Engel, und er hat eine andere Botschaft wie die Botschaft des ersten Engels. Er hat eine Botschaft des Gerichts. Nicht nur des Gerichts, sondern eines Gerichtsurteils. Aber bevor wir uns diese Botschaft anschauen werden in der nächsten Betrachtung, wollen wir zunächst identifizieren, wer ist Babylon, die große Stadt? Und dafür gehen wir in die Geschichte der Bibel und sehen in 1. Mose, Kapitel 11, Vers 2, da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear und wohnten daselbst. Wer waren denn diese, die nun zogen gen Morgen? Es waren die Menschen, die sich anfingen wieder zu vermehren, nachdem Gott die Sintflut gebracht hatte. Sie kamen eben in diese Ebene und was machten sie dort? Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk, und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, der Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk, und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. So, hier finden wir eine Situation, die gegen den Plan Gottes ist. Gottes Plan war es, dass der Mensch sich auf der ganzen Erde verbreitet. Aber nein, sie wollen gegen Gottes Willen vorgehen und wollen sich gegen Gott stellen, und sie stellen sich ja auch, und durch diesen Turmbau wollen sie Gott trotzen. Weil sie denken, sie könnten es mit Gott auf sich nehmen. Aber was tut der Herr? Wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Daher heißt ihr Name Babel, dass der Herr daselbst verwirrt hat, alle Länder Sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder. So, hier ist Gottes Eingreifen, damit er den Menschen hilft, zu sehen, dass das, was er vorhat, kein Erfolg haben kann, greift Gott ein, um dennoch das Ziel, dass sich die Menschheit auf der ganzen Erde verbreitet, erreicht. Das ist die Geschichte von Babel. So, der erste, der dort der Weltherrscher war, hieß Nimrod. Chus zeugte den Nimrod. Der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Chalme im Lande Sinear. So, hier haben wir den ersten Weltherrscher. Er wollte gegen Gott die ganze Welt vereinen und nicht nach Gottes Plan vorgehen. Und seitdem gibt es den ständigen Versuch der Weltherrschaft. Wir erinnern uns an Nebukadnezar, der König zu Babel. Und in Daniel Kapitel 4, 22 sagt Daniel dem König, das bist du, das heißt das Oberhaupt, König, der du so groß und mächtig geworden, denn deine Macht ist groß und reicht an den Himmel und deine Gewalt langt bis an der Welt Ende. So, seitdem der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat, seitdem er diesen Gedanken oder diese Identität hat, dass er Gott sei, versucht der Mensch sich gegen Gott darzustellen und er versucht gleichzeitig die Macht zu haben. Und hier sehen wir, dass Nebukadnezar die Macht hat bekommen über die ganze Welt. So, Babylon ist dargestellt in dieser Statue des Traumes des Königs aus Daniel 2 als das oberste Reich. Aber auch Babylon muss fallen und es kommen die Medo-Perser. Auch sie sind dabei, die Welt zu beherrschen. Und dann werden auch sie beherrscht von Griechenland und abgelöst. Und dann kommt das Römische Reich. Und dann sind die Könige des Nordens und Könige des Südens, die wir finden in Daniel 11, die miteinander streiten. Und ich denke, sie sind schön dargestellt in den zwei Beinen der Statue. Und dann am Ende kommt ein gemischtes Reich. Das heißt, es ist kein Königreich mehr. Es ist nicht etwas Vereintes. Wir sehen, dass die verschiedenen Metalle vereint waren. Und dann kommt es jetzt zu einer unvereinten Situation. So ähnlich wie zu dem, was Gott zuerst gemacht hatte, dass er die Sprachen verwirrt hat und die Menschen sich verteilten auf der ganzen Erde. So die Weltherrschaft, die angestrebt wurde, war immer nur zeitlich begrenzt. Aber haben die Menschen aufgegeben, die Welt zu beherrschen? Nicht wirklich. Ein letzter Versuch steht an. Ein letzter Versuch, diese verteilten Königreiche zu vereinen. Und dieser Versuch ist beschrieben in Offenbarung Kapitel 16, 13 und 14. Und ich sah aus dem Munde des Drachens und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen. So, wir müssen natürlich jetzt identifizieren, wer ist der Drache. Wir haben es gesehen in den ersten Betrachtungen. Der Drache ist Satan, er ist der, der ausgeworfen wurde aus dem Himmel. Und dann kommt ein Tier in der Offenbarung vor. Wir werden auch das betrachten. Und dann kommt noch ein anderes Tier sozusagen, der genannt wird, der falsche Prophet. Und aus dieser Vereinigung dieser drei Mächte, welche ja angeleitet sind, und die Bibel sagt, es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen Tag Gottes des Allmächtigen. So, die Welt, der Mensch, die sich gegen Gott stellen, wollen noch einmal sich vereinen, um gegen Gott zu streiten. Und die Bibel sagt uns, wie die Geschichte ausgeht. Und das wollen wir betrachten. So, da gibt es eine Vereinigung, die geht auf die ganze Welt und es soll ein Ziel haben, nämlich den Allmächtigen sozusagen zu trotzen und gegen ihn zu kämpfen. Wird es ihnen denn gelingen? Wofür also steht der Begriff Babylon, die große Stadt? Sie steht für einen einzigen Begriff, nämlich Weltherrschaft. Durch die Geschichte zeigt es sich, dass die Ideologie Babylons, das, was Babylon verfolgt, ist Weltherrschaft. Deshalb wird es auch genannt die große Stadt. Das heißt, sie muss die ganze Welt beherrschen. Sie ist nicht groß im Sinne einer Ausdehnung. Nein, sie ist groß dadurch, dass sie die Weltherrschaft anstrebt. So, schauen wir uns den Plan Gottes an im Gegensatz zur Weltherrschaft. Als Gott den Menschen schuf, in Genesis 1, 28, sagte er, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. So ja, der Mensch wurde gemacht zum Herrschen. Aber im biblischen Sinne, entsprechend der Liebe, nachdem alles gebaut wurde, heißt Herrschen versorgen, sich darum kümmern. Nicht es zu zerstören. Eden sollte sich ausbreiten auf der ganzen Welt. Und es sollte die Erde gefüllt werden mit Menschen, mit Tieren. Das Ganze sollte sich ständig vermehren, so wie wir ja sehen, dass das Gebot der Vermehrung ist nicht aufgehoben und kann nicht aufgehoben werden, weil es ja göttlichen Ursprungs ist. Und so sollten die Menschen die Versorger sein, allen dessen, was Gott sie auf dieser Erde getan hat, zu versorgen. Sie waren also gemacht zu einem Zweck, zum Dienen, weil in der Liebe, in der Herrschaft Gottes geht es ums Dienen. Und da er alles gemacht hat in einem Kreislauf, so hat er den Menschen besondere Fähigkeiten gegeben, damit er diesen Dienst am Beginn des Kreislaufs ausführen kann, sodass diese Erde richtig und gut versorgt und funktioniert. Eine Herrschaft eines Menschen über einen anderen Menschen war nie von Gott vorgesehen oder gewünscht. Das ist ein antigöttliches Element, dass ein Mensch, der gleich ist mit dem anderen, über den anderen herrscht. Der Grundsatz der Liebe, dem Grundsatz der Liebe ist eine Herrschaft eines Menschen über einen anderen entgegengesetzt. Auch Adam und Eva sollten sich nicht gegenseitig beherrschen. Nein, sie waren gemacht, dass sie dienen. Und die Eva sollte ihm in diesem Dienst beistehen. Sie waren gemacht, selbstlos alles zu tun, so wie Gott alles gemacht hat nach dem Gesetz der Selbstlosigkeit. So nie gibt es im Himmel, nie gibt es in der Herrschaft Gottes, dass ein und dieselbe Spezies herrscht über andere. Und auch wenn es eine Hierarchie in der Folge des Kreislaufs ist, das heißt, was zuerst kommt und was danach kommt, dann geht es immer darum, dass jeder dient mit der Fähigkeit, die ihm gegeben wurde. Und ja, der Mensch hat höhere Fähigkeit wie ein Säugetier, wie ein Affe, wie jemand. Und deshalb hat er auch eine größere Verantwortung für das, was er tut. Aber sie sollten alle in diesem Kreislauf ihre Aufgabe erfüllen, damit das Allgemeinwohl da ist und alles wunderbar funktioniert. Gott wollte nie, auch nach dem Sündenfall, dass sein auserwähltes Volk einen menschlichen König habe, der sie führte. Nein, sie sollten immer nur Gott haben, der sie führt. Es sollte also keine hierarchische Struktur geben, im Sinne, dass jemand da ist, der als Mensch das Sagen hat. Aber was macht das Volk? Zur Zeit Samuels lesen wir im 1. Samuel 8, 19 bis 20. Aber das Volk weigerte sich zu gehorchen der Stimme Samuels und sprachen mitnichten, sondern es soll ein König über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Ist das Weisheit, sich einen König zu wünschen? Ich ermutige euch durchzulesen, diese Kapitel in 1. Samuel 8 und auch weiterhin, wie es dann zustande kommt, zu dem König und wie Gott dem Samuel deutlich macht, sie verwerfen nicht dich, sie verwerfen mich. Und das haben sie schon immer getan. Warum? Weil sie sich richten nach den Heiden. Sie wollen sein wie die Heiden. Sie wollen sein wie alle anderen. Sie wollen kein auserwähltes, besonderes Volk sein. Sie wollen nicht ausstrahlen einen völlig anderen Grundsatz des Lebens. Sie wollen sein wie alle Heiden. Und Gott erlaubt es ihnen, damit sie sehen, was für eine Folge es hat, einen König zu haben. Saul war der erste König. Und dann kam David und dann kam Salomon. Und Salomon war reich und groß, aber er hat das Volk unterdrückt. Und als dann sein Sohn König wurde und die Menschen kamen und das Volk sagt, mach unser Joch doch leichter, dann hat er sich beraten mit seinen Ratgebern und die Eltern haben gesagt, ja, mach etwas, dass das Volk sich wohlfühlt und so weiter. Aber er hatte seine jugendlichen Berater und die sagten ihm, nein, sei noch strenger. Und was war dann geschehen? Das Volk hat sich getrennt von dem König und so entstanden zwei Reiche. Einmal Israel mit den 10 Stämmen und das Reich Juda mit den 2 Stämmen. So ihr seht, dort wo Macht ist, wo es darum geht, einer über den anderen zu herrschen, da ist Gott nicht dabei. Er lässt es, dass die Menschen sehen, welche Folgen es hat, dass man einen Menschen tut, dass er über andere Menschen regiert. Das war nie in Gottes Plan. Deshalb, als Gott sein Volk ausruf aus Ägypten, wollte er, dass sein Volk eine Alternative zu allen Herrschaftsstrukturen der Welt ist. Er gab ihnen die Gesetze, die alles wunderbar steuern sollten unter dem Volk, dass jeder Einzelne sozusagen sein eigener Herr ist. Das heißt, er steuert sich selbst, weil er wurde ja so gemacht, dass niemand über ihn herrscht. Deshalb sagt Gott in Exodus 19, 5-6, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterliches Königreich und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. So, Gott lädt sie ein, ihm ähnlich zu sein. Ein priesterliches Königreich heißt ein dienendes Volk. Ein heiliges, ein abgesondertes, nicht so wie alle Heiden. Sie sollten, wenn sie auf die Stimme Gottes gehorchen, wenn sie nach seinem Gebot, nach seiner Grundlage leben würden, was ja die Liebe ist und die Nichtherrschaft des einen über den anderen, dann wäre es ein besonderes Volk und alle hätten gesehen, wohin das führt. Gottes guter Plan ist nicht in Erfüllung gegangen, weil er nicht hatte, mit wem er ihn erfüllt. Es gibt nur 2 Herrschaftsstrukturen, die gegenüberstehen. Die Gottes, die dargestellt wurde in dem Leben Jesu, und die von Satan, die dargestellt wird in den Menschen, die beherrschen wollen. Gottes Herrschaftsstruktur ist deutlich. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das war das Ziel, das Gott hatte mit seinem Volk Israel. Und das ist auch das Ziel, das Gott hat mit seiner christlichen Gemeinde. Hat er es geschafft mit dem Volk Israel? Nein, es gab immer nur gewisse Zeiten, gewisse Lichtblicke. Aber letztendlich haben sie nicht nach seinem Prinzip leben wollen. Schauen wir uns heute die Christenheit an. Lebt sie nach dem Grundsatz, einer achte den anderen höher als sich selbst? Ist die Gemeinde Gottes, die sich Gemeinde Gottes nennt, ein Bild des Grundsatzes der Selbstlosigkeit, der Nichtherrschaft einer über den anderen, der Nichtkontrolle einer des anderen? Ist es das? Nein. Jeder kann es ja sehen. Oder ist es das? Die Herrschaft Satan ist, am besten einer würde über alle anderen herrschen. Weil dann sind wir uns ja einig. Satans Weg ist Diktatur. Und eine Diktatur, egal wie wir sie beschreiben, ob sie jetzt als Demokratie beschrieben wird, ist völlig egal. Es gibt nur diese 2 Herrschaftsstrukturen. Einer, am besten einer regiert über alle, und alle sind sich untertänig, so wie das in der Königsstruktur aufkommt. Oder wir haben nur eine Administration, wo eines für den anderen arbeitet, ein jeder unter dieser Haltung, dass man gleich sieht den anderen oder höher sieht den anderen als sich selbst. Dort, wo diese Einstellung Christi sein würde, dort gibt es keine Herrschaft über den anderen, dort gibt es keine Kontrolle, dort gibt es keine Machtausübung über einen anderen. Nein, das ist nicht existent. Wo finden wir es? Und Gott hat Israel genommen und wollte das als Bild seines Herrschaftsstruktur zeigen. Alle seine Gesetze sind darauf bedacht, diesen Grundsatz, der eine achtet den anderen höher als sich selbst, gebaut. Haben Sie es begriffen? So, und ich würde anstelle von Israel auch die christliche Gemeinde, weil Israel steht ja auch für das Christentum als Wort, weil es beschreibt sozusagen den Grundsatz Gottes, wie Gott möchte, dass etwas funktioniert. Und Babylon ist die andere Herrschaftsstruktur, was hierarchisch aufgebaut ist, wo einer über die anderen herrscht, wo der eine zu sagen hat, was der andere. Auch wenn man es sozusagen Demokratie nennt, ist es dennoch eine Diktatur. Es ist nur eine, die so ein bisschen uns den Eindruck ergibt, weil wir ja alle gemacht wurden, dass wir nicht von einem Menschen beherrscht werden, sondern jeder sollte sich frei steuern, verteilen auf der ganzen Erde und jeder sollte leben nach dem Grundsatz der Liebe. Und wenn jeder nach diesem Grundsatz lebt, dann gibt es nie einen Krieg, dann gibt es nie einen Streit, weil das ist unmöglich. Aber dort, wo einer in seinem Herzen diesen Grundsatz hat, die Idee, ich bin Gott, dann muss er ja sich über den anderen erheben, er muss den anderen bestimmen. Er muss anders sein. Wir haben nur diese zwei Herrschaftsstrukturen auf dieser Welt. Und sie stehen auch für zwei Städte oder zwei Frauen. Gott benutzt dieses immer mit verschiedenen Bildern, weil Bilder können ja nicht lügen. Und so ist das himmlische Jerusalem das Bild der göttlichen Herrschaft. Es ist die Freie, wie sie die Bibel nennt. Es ist die Reine, die angezogen ist mit der Gerechtigkeit der Heiligen. Nichts Unreines, nichts Herrschsüchtiges kann je in diese Stadt kommen, weil sie ist die Stadt Gottes. Sie widerspiegelt Gottes Grundsatz der Herrschaft. Und dann ist es Babylon oder die Hure, die mit dem Wein ihrer Hurerei tränkt alle Völker. Sie ist es, die auf der anderen Seite steht, die beherrschen muss, wo die Herrschaft, die Macht die Hauptrolle spielt. So, die eine Stadt ist die Freie, die andere ist die Unfreie oder Gefangene. Die eine ist die Reine, das ist das neue Jerusalem, versinnbildet Gottes Herrschaftsbereich. Und das andere ist die Unreine, Rom oder Babylon, wie wir es nennen wollen. Die eine ist die Treue, die nie untreu ist, die hebt sich nicht auf gegen Gott. Und die andere ist natürlich die Untreue, die selbst bestimmen will über Gott und sich gegen Gott erhebt, indem er seine andere Herrschaftsstruktur einbaut. Die eine ist die ewige und die andere ist die gerichtete. Und diese zweite Engelsbotschaft beweist, dass das System des Bösen nicht existieren kann. Es muss sich selbst zerstören. Die Kriege, all das, was wir sehen, die Krankheit, ist ein Beweis, dass der Mensch in seinem Machtgehabe sich zerstören muss. Und am Ende wird sich deutlich zeigen, dass diese Struktur für alle Bewohner des Universums nicht in Frage kommt, dass sie je im Himmel oder im Universum einen Platz hat. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen näher die Sache an. In der Bibel werden staatliche Mächte auch mit Tieren dargestellt. So, wir finden in Daniel 7,17 die Beschreibung dieser Tiere. Und der Engel sagt dem Daniel, diese vier großen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden. Sind dieselben Reiche, die auch in der Statue zusammengefasst worden sind. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, das Römische Reich. Und dann gibt es noch Details über das päpstliche Reich, was aus dem Römischen Reich entstand. So, Tiere beschreiben Königreiche. Wir haben es gesehen mit den Metallen, in der Statue. Gott benutzt Bilder, um uns Dinge bewusst zu machen. Und die Bilder beinhalten Details, die man dann, aus denen man erkennen kann, um was für eine Macht es geht. So in der Offenbarung, Kapitel 13 und auch in Kapitel 17, finden wir, dass das, was in Daniel als einzelne Tiere dargestellt wird, als ein zusammengefasstes Tier. Es hat jetzt nur dieselben Merkmale wie die anderen Tiere, die da in Daniel beschrieben sind, aber jetzt sind sie zusammengefasst in einem Leib. Das heißt, Gott möchte deutlich machen, und wir lesen das in Offenbarung 13,1, und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. So, wenn wir uns die Bilder betrachten, auch aus Daniel, so sehen wir, dass die Elemente alle da sind. Nur sind sie jetzt zusammengefasst in einem Leib. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder und seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. So, wir haben jetzt also den Drachen gelesen. Er ist Satan. Und jetzt das Tier, das sind alle diese Mächte, die wir gesehen haben. Sie arbeiten alle auf ein Ziel hin. Der Drache gab ihm die Macht und wir haben in dem Offenbarung 16 gesehen, die 3 unreinen Geister kommen aus dem Drachen, aus dem Tier, das heißt, sie sind vereint. Und dann gibt es noch den falschen Propheten, der in Offenbarung 13 mit diesem lammähnlichen Biest dargestellt wird, welches aber auch, wenn man die Köpfe sieht, eines von den Köpfen ist. Das heißt, sie sind alle drei vereint, nur haben sie unterschiedliche Aufgaben, wenn man so will, und müssen jetzt das Thema zusammen bewältigen, nämlich die Weltherrschaft. Und jetzt lesen wir das Detail in Offenbarung 17,3. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. So, dieses Tier wird natürlich von manchen Auslegern gesagt, es ist ein anderes Tier. Aber wenn man einmal weiß, was ein Tier bedeutet, dass eine Staatsmacht ist, dann ist es im Prinzip egal, wie dieses Tier beschrieben wird, weil es geht ja nur darum, dass man Details über das Tier sieht. Es geht immer um eine Staatsmacht. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und hier gibt es auf der Staatsmacht eine Frau. Die hat Namen der Lästerung und 7 Häupter auf diesem Tier. Alle Staatsmächte werden von einer Ideologie gesteuert. So, die Tiere beinhalten Staatsmacht. Und es gibt keine Macht, die nicht von einer Ideologie gesteuert ist. Und da sitzt nun diese Frau als die Darstellung der Ideologie der Staatsmacht. Und wie heißt diese Frau? Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. So, wer ist diese Frau? Sie ist die Ideologie Babylons, ist das, was alle Staatsmächte letztendlich steuert. Und wir lesen in Zacharia Kapitel 5 diese Darstellung dieser Frau und des Symbols als einer Ideologie. Ja? Jede Staatsmacht muss von einer Ideologie bestimmt sein, weil wir sind ja Menschen, die einen Geist haben. Und der Geist braucht eine Lehre, weil er lebt vom Wort, er lebt von der Information. Deshalb kann man keine Staatsmacht haben, ohne dass dahinter eine Lehre steht, eine Ideologie, eine Religion. Es muss was sein, was den Staat antreibt. Deshalb steht hier auf diesem Tier, was ja alle Staatsmächte der Welt zusammenfasst, eine Frau mit einer Ideologie. Und wir wollen sehen, wie diese Ideologie heißt. Zacharia 5, 5 bis 7 beschreibt uns das. Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach zu mir, hebe deine Augen auf und siehe, was geht da heraus? Und ich sprach, was ist's? Er aber sprach, ein Eva geht heraus und sprach, das ist eine Gestalt im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei. Und da war ein Weib, das saß im Eva. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Eva und warf den Klumpen Blei oben aufs Loch. So, dieses unsaubere Weib, das man da in diesem Eva findet, ist die Gottlosigkeit. Und man kann Babylon auch als Gottlosigkeit bezeichnen, weil sie geht in allen ihren Ansätzen gegen Gott vor. Das ist die Gottlosigkeit. Sie will Gott trotzen. Sie möchte selbst Gott sein. Ja? Und wir sehen, wohin wird diese Frau, die jetzt in Eva eingeschlossen wird, geführt. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Weiber gingen heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchflügel, und sie führten das Eva zwischen Erde und Himmel. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wo führen die das Eva hin? Er aber sprach zu mir, dass ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinear, und bereitete, und es daselbst gesetzt werde auf seinen Boten. Das Land Sinear ist Babylon. So, in Babylon gibt es also eine Lehre. Dort hat sie ihren Platz. Dort ist das, wo sie sich ausübt. Und die Lehre, die sie hat, ist nichts anderes als die Gottlosigkeit. Dort hat sie ihren Platz. Die Ideologie Babylons ist antigöttlich. Das ist sozusagen das, was wir auch antichristlich nennen würden, weil es ist eine Lehre der Gottlosigkeit. Und es gibt ja nur mit Gott oder gegen Gott. Es gibt nichts dazwischen. Und jeder, der nicht mit Gott geht, der nicht nach dem Grundsatz der Liebe lebt, der ist gottlos und gehört in das Land Babylon, wo die Gottlosigkeit herrscht. So, wir haben also alle Staatsmächte vereint unter einer Ideologie mit dem Ziel der Weltherrschaft. Das ist die große Stadt Babylon. Und der Engel, der zweite Engel aus Offenbarung 14, hat eine deutliche Botschaft diesem Tier und dieser Ideologie. Er sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Es ist gerichtet. Sie hat kein Erfolg. Die Weltherrschaft wird angestrebt. Sie wird für kurze Zeit auch gelingen. Weil Gott hat es immer wieder gelingen lassen. Bis zu einem gewissen Grade haben sie den Turm gebaut. Bis zu einem gewissen Grade hat sich Nebukadnezar als Weltherrscher dargestellt. Aber es war nur zeitlich begrenzt. Und in Offenbarung zeigt es auch, dass diese Vereinigung dieser drei sozusagen Mächte, der Drache, Satan, die Staatsmächte und die Ideologien, wollen alle zusammenkommen, um die Weltherrschaft zum Trotze Gottes zu errichten. Gott lässt sie bis zu einem gewissen Grad zu. Aber am Ende wird das nicht bestehen können. Weil die Herrschaft des Menschen über einen Menschen hat und wird nie in Gottes Reich eine Wurzel haben oder irgendwo, ich sage jetzt mal auch, toleriert. In dem Herrschaftsprinzip Gottes gibt es keine Macht eines Menschen über eines anderen Menschen. Deshalb ist die Botschaft des zweiten Engels eine sehr, sehr gute Botschaft, weil sie verkündigt das Gerichtsurteil an. Das, was Babylon vorhat, das, was wir sehen jetzt, das sich entwickelt, wird bis zu einem gewissen Grad von Gott zugelassen, um zu zeigen, wohin es führt. Aber am Ende, wenn Jesus kommt, wenn er sich aufmacht, und Offenbarung 19 beschreibt das, dann wird sich zeigen, wer hat denn Recht? Wessen Herrschaft wird denn gelingen? In Offenbarung, in Daniel 2, zeigt sich, dass der Stein am Ende alles zermalmt und dann aufbaut als das Reich Gottes. Und wir wollen in diesem Reiche jetzt durch den Glauben schon leben. Es ist das Reich, wo wir hingezogen sind, wo wir uns wohlfühlen, weil es passt ja genau auf das Bedürfnis unseres Geistes hin. Wir wollen in einer Welt leben, in dem die Liebe herrscht, in dem kein Mensch über den anderen Menschen etwas zu sagen hat. Und Gott sagt das sehr schön in seinem Wort, in dem Bund, in dem neuen Bund, wo er sagt, es wird kein Mensch den einen lehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das bedeutet, wenn jeder sich nach Gottes Grundsätzen der Liebe orientiert, dann muss kein Mensch einen anderen Menschen was lehren. Und mit lehren bedeutet jetzt nicht unbedingt nur etwas lernen, sondern es wird keiner höher sein oder den anderen belehren, weil er jetzt irgendwie klüger und als besser weiß. Das wird es in dem Reich Gottes nicht geben. Und ich finde das gut. Ich finde es schön, dass dieses Anstreben dieser Mächte des Bösen eines Tages zu ihrem Ende kommen. Und das jetzt schon im Voraus, bevor sie noch ihr Ziel erreicht haben, gibt Gott durch den Engel eine klare Botschaft. Gefallen, gefallen ist Babylon. Sie ist gerichtet und wir werden ihr Gericht selbst erleben, weil es wird zu unserer Zeit geschehen. Amen.